Ja, danke auch für dieses Lied, auch wenn die Melodie nicht so bekannt ist. Und ich denke, so kann man auch Erntedanksonntag mal beschreiben. Seine Liebe hört niemals auf. Deshalb danken wir dem Herrn, gerade heute. Und ich kann einfach nur sagen, jawohl, liebe Gemeinde, schon wieder hat er uns, trotz spürbarer Klimaveränderung, sein Wort gehalten. Wie sagt er es doch? Solange die Erde besteht, wird es Saat und Ernte geben. Und eben genau das feiern wir heute. Dankbar blicken wir zurück in diesem Jahr und ich sag's mal persönlich, wie viel Gutes haben wir Büttners in unserem Gemüsegarten in Penzendorf ernten dürfen. Ich glaube, so viel Zucchini wie in diesen letzten Wochen habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gegessen. Und das sage ich nicht abwertend. Nein, nein. Ich staune, mit wie vielen leckeren Varianten man Zucchini genießen kann. Also meine Sonja war da sehr kreativ. Und obwohl meine Kartoffelernte in diesem Jahr ja nicht so üppig ausfiel, habe auch keine dabei, sie schmecken trotzdem gut. Natur pur. Gell, Richard, deine schmecken bestimmt noch besser. Ja, und dann die fruchtigen, selbst geernteten, leckeren Himbeeren morgens im Müsli. Ach, ein Genuss. Okay, ich erspare euch weitere Details und wir erfreuen uns an diesem wunderschönen Erntedanktisch und sehen darin, wir wollen schlicht und ergreifend, wirklich von ganzem Herzen, dem danken, der das alles gemacht hat. Denn das kriegt keine Firma in dieser Welt hin. Ich habe heute Morgen den Psalm 104 irgendwie nochmal so richtig mit dankbarem Herzen gelesen, wo es heißt, du schenkst der Erde reiche Frucht. Und wir haben einen Ausschnitt davon. Und dann heißt es da, du gibst Wein, der sie fröhlich macht. Steht in der Bibel. Wein, der fröhlich macht. Und Öl, das den Körper pflegt. Und Brot, das ihnen Kraft schenkt. Herr, welch eine Vielfalt hast du geschaffen. Das ist Erntedank. Und Olaf hat es vorhin in kreativer Weise schon gesagt, wir haben so viel Gründe zu danken für leibliche Gaben. Ich fasse noch mal mit meinen Worten zusammen. Für materielle Gaben. Oder ist hier jemand da, der nicht am Monatsende so eine Ernte empfängt, von der er leben kann? Klar, durch seine Hände Arbeit, aber jeder von uns empfängt Lohn, Arbeit, also ja, oder Rente oder sowas. Und jeden Tag beschenkt Gott dem, der auf sein Wort hört, auch mit geistlichen Früchten. Was bin ich dankbar, jeden Tag Bibel lesen zu dürfen, also meistens jedenfalls, und daraus gute innere Frucht genießen zu dürfen. Mir ging es wie dem Olaf, mein Lieblingstischgebet habt ihr gleich zu Anfang vorhin gesehen. Alle guten Gaben, alles, wirklich alles steht da, was wir haben. Kommt, o Gott, von dir und wir danken dir dafür. Das ist das Erntedankgebet des Alltags, so hat es mal jemand gesagt. Ich muss sagen, seit 2 Jahren spielt bei mir der Dank irgendwie eine andere, eine größere Rolle. Da gab es 2017 eine Initiative rund um den Erntedanksonntag. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, in Dankbarkeit lebt sich's besser. Und ich habe gemerkt, in diesen Wochen, wo ich einfach mal bewusster gedankt habe, jeden Tag, boah, das tut mir richtig gut. Und ich möchte das nicht nur ein paar Wochen machen. Ich schreibe seit dieser Zeit einfach so ein Erntedanktagebuch, also ein Danktagebuch. Und da kommt jeden Morgen mindestens 5 Dinge rein, wo ich Gott Danke sage für das, was gestern war. Und ich merke, das macht was mit mir. Ich bin, wenn ich es mal sagen darf, zufriedener, ich bin froher, ich bin schlicht und ergreifend dankbarer. Danken weitet das Herz und ich kann nur sagen, Gott verdient den Dank. Und darum geht es eben heute, Erntedank. Und dass Dank ja noch mehr bewirkt, darum geht es jetzt im Bibeltext, denn der ist ganz schön herausfordernd. Man könnte quasi als Überschrift sagen, Dank verpflichtet und fordert heraus. Ich lese mal einen Text, den ich ehrlich gesagt, ich glaube, noch nie so bewusst gelesen habe und fand den klasse für den heutigen Sonntag, der vorgeschlagene Predigtext. Jesaja 58, Vers 7 bis 12. Gott sagt durch den Propheten Jesaja, ich lese es nach der Übersetzung Neues Leben: Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein. Verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Wenn du so handelst, dann wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit Gottes folgt dir nach. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird antworten, hier bin ich. Entferne die Unterdrückung aus deiner Mitte. Lass die höhnischen Fingerzeichen und das trügerische Reden. Öffne den Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. Dann, da kommt jetzt wieder ein Teilsatz von Olaf, wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten. Und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell, wie der Mittag sein. Dann wird dich der Herr beständig leiten und dir selbst in Dürrezeiten innere Zufriedenheit schenken. Er wird deinen Körper erfrischen, sodass du, wieder ein Halbsatz von Olaf, sodass du zu einem soeben bewässerten Garten gleichst und bist wie eine nie versiegende Quelle. Deine Leute werden die Ruinen aus alter Zeit wieder aufbauen, die Grundmauern vieler Generationen werdet ihr wieder errichten. Dann wird man euch folgendermaßen nennen, die Risse ausbessern und die Straßen erneuern, um sie bewohnbar zu machen. Also das Erste, was mir an diesem etwas ungewöhnlichen Erntedanktext aufgefallen ist, ist dieses Wenn, dann. Offensichtlich hängen die Dinge doch immer zusammen. Das eine gibt's nicht ohne das andere. Ursache, Wirkung, wir nennen das Kausalität oder auf Deutsch von nix kommt nix. Das ist einer der Gründe, weshalb wir dann unseren Kindern sagen, also wenn du deine Hausaufgaben nicht machst, okay, dann hast du, glaube ich, ein Problem bei der nächsten Arbeit. Und das ist der Grund, weshalb andere sich immer streng bemühen, weil sie wissen, von nichts, wie gesagt, kommt nichts, wenn man was im Leben zu was bringen will. Wenn, dann. Gut, es gibt auch Ausnahmen. Einigen fällt es offensichtlich ja, mühelos zu, etwas zu bekommen. Manche haben es also leichter als andere. Und man muss sagen, ja, es ist leider so. Das Leben ist nicht gerecht. Wir sind nicht alle gleich. Wir bekommen auch nicht alle das Gleiche für die gleiche Arbeit. Im Gegenteil, weltweit gesehen sind die Unterschiede und Chancen riesig. Was wir zum Beispiel hier in Deutschland verdienen für unsere Arbeit, das ist kein Vergleich zu dem, was andere auch sehr, sehr hart erarbeiten. Und dann gibt es da noch was. Und zwar, wir Christen erleben etwas Außergewöhnliches. Da wird plötzlich das Wenn, dann durchbrochen. Das nennen wir Gnade. Es heißt im Psalm 127, Vers 2, den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Da weiß man vielleicht, wo das Handy dann ist. Und nicht nur das, sondern man weiß vor allem, was Gnade ist. Das ist mein zweiter Punkt. Nicht nur Wenn, dann, sondern Gnade. Was für ein Geschenk. Jeden Tag neu lebe ich unverdient von Gottes Güte, von seiner Treue, von seiner Gnade. Am Kreuz Jesu, als Zeichen hinter mir, zerreißt Jesus dieses Wenn, dann, diesen Zusammenhang. Unsere Verfehlungen bringen nicht mehr automatisch Zerstörung in mein Leben und sogar den ewigen Tod. Nein, an dem Kreuz wird dieses furchtbare Wenn-Dann-Prinzip verändert. Ich habe heute Morgen im Neukirchner Kalender gelesen, das fand ich sehr schön, wahrscheinlich, weil ich selber erst vor 14 Tagen so einen wunderschönen Panoramablick hatte. Ich hatte euch davon erzählt beim Ausflug und da stand beim Gipfelkreuz in der Schweiz gibt es einen Spruch zu lesen. Da heißt es, willst du sehen Gottes Spur? Schau von hier oben, Bergpanorama, Alpenkreuz, schau von hier oben in die Natur. Willst du in Gottes Herz sehen? Bleib hier an diesem Kreuz stehen. Das ist es. Auf der einen Seite sehen wir diese Schöpfung Gottes. Und auf der anderen Seite sehen wir das Herz Gottes in Jesus. Auch das ist eine Kausalität, wenn dann. Gott liebt uns. Und das hat derjenige als erstes erfahren, diesen Zusammenhang, der da zerrissen wurde in der Kausalität, der mit Jesus gestorben ist, diesen Schächer am Kreuz. Er hat zu seiner Schuld gestanden, gesagt, oh Herr, und wenn es geht, denk trotzdem an mich. Und Jesus sagt ihm unverdient, ihr kennt die Antwort, heute bist du mit mir im Paradies. Jesu Hingabe für uns erlöst uns also von dem Fluch der Sünde. Gott sei Dank heißt es jetzt nicht mehr, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. So habe ich es bei Goethe lernen müssen im Faust. Wenn du dich im Glauben an Jesus hängst, dann lebst du im Machtbereich der Liebe und Gnade Gottes. Ja, dann sind deine Sünden und dein Tod seine Sache. Ja, unser Leben ist durchzogen von unverdienter Güte und Gnade Gottes. Jesus sagt von seinem himmlischen Vater, er lässt die Sonne für Böse und Gute aufgehen und sendet Regen für die Gerechten wie die für Ungerechten. Aber er sagt nicht nur das, sondern ein Vers voraus sagt dann noch was. Wenn Gott so gnädig ist, dann liebe deine Feinde. Wenn dann, auch das ist eine Kausalität, Gott möchte, dass das, was er uns schenkt an Gnade, an Güte, an Treue, wir auch weitergeben, auch unverdient. Also, er möchte, dass auch wir mit anderen so umgehen, wie er mit uns umgeht. Das heißt, auch die Gnade schafft einen eigenen, wenn dann Ursache-Wirkungszusammenkreis heilt. Nein, die Gnade hebt die Kausalität nicht auf. Sie dient quasi der Erhaltung in dieser Welt. Wenn dann, sorgt auf der einen Seite dafür, dass Unrechtsstaaten nicht endlos lange bestehen und dass Menschen andererseits, die Gutes tun, dafür auch belohnt werden, zum Beispiel mit einem guten Gefühl. Ja, es ist so, was der Mensch sät, wird er ernten. Alles hat seine Folgen. Ursache und Wirkung hängen konsequent zusammen. Und diese Zusammenhänge sind richtig geheimnisvoll. Und daraus leitet sich letztlich ein Grundgesetz ab. Das haben wir gehört. Wenn du so handelst, dann wird dein Licht aufleuchten, wie die Morgenröte. Ja, deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit Gottes folgt dir nach. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird antworten, hier bin ich. Gott erinnert uns also hier an ein Grundgesetz des Lebens. Der weise Salomo hat das in Sprüche 11, 17 so zusammengefasst. Ein barmherziger Mensch nützt sich selber. Doch wenn du unbarmherzig bist, zerstörst du dich selber. Was für ein Gesetz. Bist du barmherzig, wirst du es merken. Du wirst barmherzig und es geht dir gut, es nützt dir. Und bist du unbarmherzig, zerstörst du dich selber. Ja, es ist so. Wenn du anderen hilfst, hilfst du dir selber. Wenn du anderen Gutes tust, dann tust du dir im Grunde genommen selber Gutes. Auf diesem Weg geben wir uns die Bestätigung, die wir alle brauchen. Wer nur permanent sich sieht, den kann man eigentlich nur kondolieren und sagen, ganz schön einsam bist du. Warum ist das so? Paulus gibt uns im Epheserbrief die Antwort. Wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten Gottes ausführen, die er in unserem Leben vorbereitet hat. Das heißt, Gutes tun, mit anderen teilen, freundlich sein und Anteil nehmen, das ist kein Luxus, das ist unsere Bestimmung. So ist Gott und so, wie gesagt, möchte er, dass wir auch sind. Was könnte Gott durch uns wirken, wenn wir ihm noch viel mehr erlauben würden, für andere zum guten Geber guter Gaben zu werden. Man sagt, dass wir ungefähr 2 Milliarden Menschen auf dieser Welt sind, die sich Christen nennen. Jetzt stellt euch mal vor, 2 Milliarden Menschen gucken, was kann ich dem Nächsten Gutes tun? Müsste dann diese Welt nicht ein bisschen anders aussehen? Ich will gar nicht auf andere schauen. Ich will jetzt nur uns sagen, hey, lass uns doch bitte das Gute, was er uns gibt, anderen weitergeben. Ich denke, das ist die Herausforderung dieses Textes. Dann wird Heilung sein, heißt es hier im 4. Punkt. Denn dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten. Und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag sein. Dann wird dich der Herr beständig leiten und dir selbst in Dürrezeiten innere Zufriedenheiten schenken. Ja, er wird deinen Körper erfrischen, sodass du einem eben gewässerten Garten gleichst und bist wie eine nie versiegende Quelle. Ich möchte das mal deutlich machen an der Lebensgeschichte eines Menschen, den wahrscheinlich die meisten kennen oder zumindest von dem sie schon mal gehört haben. Kennt ihr die Geschichte von dem Mann, der stark und unverwüstlich war, der gnadenlos sich antrieb und mit 33 schon seine erste Million verdiente? Jede Sekunde seines Lebens hatte er sich seinen Geschäften gewidmet. Mit 53 war er der reichste Mann dieser Welt. Er hatte es allerdings bezahlt mit seiner Gesundheit, mit seiner Lebensfreude, weil er schwer krank war. Leute, die ihn sahen, sagten, er sieht aus wie eine Mumie. Und die Ärzte sagten ihm, okay, sie haben nur noch wenige Monate zu leben, vielleicht noch ein Jahr. Die Zeitungen hatten schon seinen Nachruf gedruckt. Wisst ihr, von wem ich rede? Ich rede von John Rockefeller. Er war einsam, er war ruhelos und er war verhasst. Und dann, in langen, schlaflosen Nächten, kam er zur Besinnung. Und er wandte sich wieder Jesus Christus zu. Wenn er schon sterben müsste, dann wollte er wenigstens einen Teil seines Geldes weggeben. Und so gründete er die berühmten Rockefeller-Stiftungen. Sein Geld ging in alle Teile der Erde und wurde Menschen zum Segen. Er unterstützte Krankenhäuser, Forschung, Bildungseinrichtungen, Missionsgesellschaften. Und es geschah etwas Geheimnisvolles. Je mehr Geld er weggab, desto gesünder wurde er. Rockefeller konnte wieder schlafen. Bitterkeit, Egoismus, Groll, Hass wichen aus seinem Herzen und machten Liebe und Dankbarkeit Platz. Übrigens, Rockefeller lebte noch danach ungefähr 40 Jahre und er starb nicht materiell arm. Nein, wir werden nicht glücklich durch die Dinge, die wir besitzen, sondern durch die Dinge, die wir teilen, investieren. Ein anderes Wort für lieben ist und bleibt schlicht und ergreifend geben. Fünftens, letztens kurz und bündig, ich bin Investition in die Zukunft. Ich bin dankbar, auch zu einer Gemeinde zu gehören, die nicht nur an sich denkt, sondern die gibt, auch ins Reich Gottes gibt. Danke für das, was ihr gerade auch fürs Reich Gottes, sprich Tabor, gegeben habt zur Unterstützung der Hauptamtlichen. Das sind gute Zwecke. Wie viel Geld gebt ihr, damit wir auch als landeskirchliche Gemeinschaft hier unsere Arbeit machen können? Jugendarbeit und vieles weitere mehr. Darüber hinaus geben etliche Mitarbeiter hier ihre Freizeit, ihre Begabung, ihre Zeit, ihre Kraft, um in dieser Gemeinde im Reich Gottes mitzuarbeiten. Klammer auf, wir suchen dringend Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für die Pfadfinderarbeit. Beim letzten Treffen waren 30 Kinder da und es sind nur noch 5 Mitarbeiter. Klammer zu. Und wir haben das Vorrecht, Gottes Wort zu teilen und das Evangelium weiterzugeben, das wir so brauchen wie das tägliche Brot. Also ich freue mich, ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein und ich bin es sehr gerne und das macht Mut für die Zukunft. Deswegen nochmal, ich finde das, wie der Olaf schon zitiert hat, so einen schönen Vers. Mit dem möchte ich uns quasi nach Hause schicken. Dann wird der Herr dich beständig leiten, sodass du einem soeben bewässerten Garten gleichst und bist wie eine nie versiegende Quelle. Das ist Gottes Verheißung. Das will er uns sein. Nicht nur heute, am Erntedanksonntag, sondern an jedem Tag, den er uns schenkt, das ganze Jahr über.